Okay, wenn ich über Diversity nachdenke, Diversity hat viele Dimensionen, ne? Von Geschlecht über Generationen, Nationalität und so weiter. Aber wenn ich allein nur diese drei Faktoren nehme, ist das abgebildet in meinem Unternehmen? Also, wie viele Frauen sind in Führungspositionen? Wie viele Menschen mit Migrationshintergrund gibt es eigentlich in den Teams und sind die auch in Entscheidungspositionen? Wie ist es mit der Generationenvielfalt? Einfach nur mal fragen. Und das kann jeder und jede Einzelne tun im Unternehmen und dann wird es antworten.
Snogsalting Podcast, das Why Not für dein Business.
Liebe Hörer und Hörerinnen, wir haben uns überlegt, dass wir ab jetzt zu Beginn jeder Folge, bevor wir in das Gespräch starten, euch einen kurzen Einblick unserer Woche geben, weil da auch immer wieder so viele Fragen dazu kommen. Was ist eigentlich bei uns los? Was beschäftigt uns aktuell? Woran arbeiten wir? Welche Themen gibt's, an denen wir gerade dran sind, die vielleicht auch irgendwie spannend zu hören sind? Und ja, Johannes, ich würde mal sagen, du machst den Start. Was beschäftigt dich denn so?
Im Moment struggle ich am meisten, glaube ich, mit den Namen. Wir haben jetzt im Juni, haben wir einen Rekordmonat mit 8 neuen Leuten in einem Monat. Und gerade eben sitzen sie hier mit dem Aperol und genießen das Leben, was als Gründer so ein geiles Gefühl ist. Wenn du einfach in die Küche kommst und du siehst, die Leute haben Spaß, sie sind gerne hier und verbringen irgendwie auch Teil ihrer Freizeit, trinken hier Aperol. Mega geil. Aber mein Problem ist wirklich die ganzen vielen Namen. Wir stellen so viele Leute aktuell ein und ich struggle so. Und ich bin sehr froh, dass das liebe HR-Team mir da zur Seite steht und sagt, ja, Johannes, das ist die Person, das ist die. Und ich muss da jetzt irgendwie einen Weg finden für mich, um, wenn es Karteikarten sind, die Namen und die Positionen und Rollen zu lernen. Weil das ist definitiv mein Anspruch, auch wenn wir jetzt knapp 100 Leute sind. Aber dass ich jeden kenne, weiß, was die Person macht bei uns im Unternehmen oder in der kleinen Unternehmensgruppe, kann man ja sagen. Das beschäftigt mich. Das ist schon nicht so einfach. Gerade heute Morgen hat jemand angefangen. Die Person stand vor mir und ich habe gemerkt, dass die Person sich krass freut, quasi mich kennenzulernen. Und ich wusste nicht, ob es intern, extern ist oder was die Person hier macht. Und das war so schockierend und ein Scheißgefühl. Und das will ich ändern. Was gibt's Neues bei dir, bei Rome's Snogsalting?
Wir haben auch viel geheiert und da ging es irgendwie richtig voran in den letzten 8 Wochen. Wir hatten heute einen Termin mit unserem Coach, mit dem lieben Frank, liebe Grüße. Und wir haben alle zwei Monate jetzt einen Termin mit ihm, wo wir so die letzten 8 Wochen besprechen, was mega hilft und ich jedem nur empfehlen kann, weil man manchmal so verloren in Anführungsstrichen in seiner Arbeit ist.
Was war Key Learning heute?
Dass wir viel geschafft haben in den letzten 8 Wochen und ich glaube, das ist manchmal voll wichtig, sich auch irgendwie da mal hinzusetzen, weil man das nie als ganzes Team macht. Und so unser Recruiting haben wir echt irgendwie gut hinbekommen in den letzten 8 Wochen. Wir haben 4, 5 Leute geheiert, die jetzt anfangen.
Wie viele Leute seid ihr jetzt bei Snogsalting?
Dann im September, wenn dann die Leute auch angefangen haben, die wir geheiert haben. Ich glaube 15.
Crazy.
Das irgendwie absolutes Key-Learning und auch so im Moment ist bei mir persönlich viel Fokus auf viele Sales-Gespräche. Da kommen viele Anfragen rein, was richtig cool ist. Und man darf ja auch nicht immer alle Namen nennen, aber wir haben einen Partner, den kennt wahrscheinlich jetzt jeder, würde ich mal sagen, in Deutschland. Und kauft seine Tierprodukte dort, sage ich mal so. Und die waren noch nie auf Amazon und da starten wir jetzt mit den ersten Produkten.
Darfst du sagen, Messi?
Nee.
Scheiße.
Aber ich glaube, viele können sich jetzt drunter vorstellen, in welche Richtung das geht. Und so ein paar D2C-Brands, mit denen wir jetzt starten. Und wir starten mit Fraß, auch eine richtig coole Company.
Was machen die?
So, wenn ich möchte jetzt nichts falsch nennen, aber ich glaube, sie sind Deutschlands größter Schalproduzent. Also sie machen auch so White-Labeling für viele große Labels, also für alle großen, auch so teilweise Luxus-Labels, die man kennt, haben auch eine Eigenmarke, Fraß. Die haben riesige Büros auch in New York und in Kanada und machen da jetzt den US- und den Deutschland-Markt von. Und das ist Fokus, ja.
Also schreibt der Romy eine E-Mail, wenn ihr auch Bock habt, auf Snogsalting. Romy@snogsalting.com.
Yes.
Und jetzt ganz viel Spaß mit der Folge.
Willkommen zu einer neuen Folge Snox Halting Podcast. Ich freue mich heute riesig, die heutige Gästin Tishan Onaran vorzustellen. Tishans Arbeit ist wahnsinnig vielfältig. Sie ist Gründerin, Speakerin, Beraterin, Autorin, Investorin. Ihr merkt schon, in Deutschland ist sie die Meinungsmacherin zum Thema Diversität und Sichtbarkeit. 2021 wurde sie vom Handelsblatt zu den Top 100 Frauen gekürt, die Deutschland bewegen. Und das ist nur eine ihrer Auszeichnungen. 2017 hat sie die Organisation Global Digital Women gegründet, die Unternehmen im Bereich Diversity und Inklusion berät und Events zur Vernetzung von Frauen in der digitalen Wirtschaft veranstaltet.
Und ich hatte die Ehre, schon mal vor 2-3 Jahren mit ihr ein Gespräch gehabt zu haben. Sie hatte mich interviewt beim Business Punk, wo übrigens jetzt auch eine neue Folge raus ist mit mir. Also hört sie rein, wenn ihr noch mehr von meinem Gelaber Bock drauf habt. Und als wir diesen Podcast hier neu greenlaunched haben, haben wir alle drei, also Romy, Larry und ich, eine Liste gemacht mit Leuten, die draufstehen. Und wir waren uns alle drei einig, Tijen darf hier nicht fehlen. Sie ist eine unglaubliche Person. Toll, weil sie für die deutsche Wirtschaft im Gesamten macht, für Diversity, für das Thema, aber auch für den Journalismus. Deswegen sind wir sehr, sehr froh, Tijen, dass du hier bist. Willkommen hier im Snox Halting Podcast.
Was für ein Geschleime, ne, mein Herz. Ich freue mich unglaublich. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, in einem Podcast Gast sein zu dürfen. Und ja, Johannes, ich erinnere mich. Das müsste tatsächlich so 2 Jahre her sein. Ich war ja mal Host des Business Punk Podcasts und ich erinnere mich, dass wir so viel über Unternehmertum gesprochen haben, wie du gegründet hast, wie du denkst und tickst. Und ich glaube, bei uns beiden ist ja seitdem auch schon wieder wahnsinnig viel passiert.
Voll. Und darüber würden wir heute gerne mit dir sprechen. Romy hat es ja auch gerade gesagt, du bist Autorin, Beraterin, Investorin. Ganz, ganz viel machst du und das ist wirklich sehr beeindruckend. Wie erklärst du vielleicht deiner Oma, dein Opa, wie auch immer, was sagst du, was machst du, wie erklärst du es anderen Leuten?
Also ich sage immer, ich sorge dafür, dass Frauen genau dieselben Chancen haben, Karriere zu machen wie Männer. Und dann sagen die meisten, ja, das haben die doch und es steht doch im Grundgesetz und im Grundgesetz steht doch, dass Gleichberechtigung wichtig ist. Und dann sage ich immer, ja, fällt dir denn eine Frau als Chefin ein? Und dann überlegen die sehr lange und dann kommt meistens erstmal nichts. Manchmal kommt irgendjemand aus ihrem Umfeld, aber meistens kommt tatsächlich nichts. Und dann sage ich, oder schau mal in die lokale Politik, wenn du wählen gehst vor Ort, dein Bundestagsabgeordneter, das ist meistens ein Typ, ist meistens ein Mann, oder? Dann sage ich, ja, das stimmt. So. Und jetzt war ja lange Angie an der Macht, unsere Kanzlerin, das heißt, die konnten sie immer noch sagen, ja, wir haben ja eine Frau als Kanzlerin, aber wenn man es wirklich auf die Wirtschaft bezieht, ist es schon so, dass man das mit sehr praktischen Beispielen zeigen kann, so denk mal an dein Umfeld, denk mal an einen Arzt, denkst du dann an einen Mann oder an eine Frau? Klar, jetzt würdest du Ärztin sagen, aber so dieses Plakative und dieses Metaphorische hilft schon sehr, dann mit den Leuten klarzumachen, worin eigentlich mein Job besteht.
Mhm. Und wie genau gehst du dann daran? Also wie können wir uns so deine tägliche Arbeit vorstellen? Und das sind ja sehr große Ziele, die du dir da auch setzt. Und ja, wie geht man daran? Also wir haben hier zum Beispiel sehr konkrete Ziele im Sinne von, wir wollen den rosa Socken nächste Woche launchen. Da haben wir natürlich ein klares Vorgehen. Aber wie gehst du an deine Thematiken ran?
Jetzt frage ich mich auch manchmal, ehrlich gesagt, wie ich da so rangehe. Aber also es ist so, dass ihr euch vorstellen müsst, es ist ja Consulting-Business, was ich mache. Das bedeutet, ich mache nichts anderes als Unternehmen darin zu beraten, gemeinsam mit meinem Team, wie sie Diversity-Ziele erreichen können. Ein Ziel kann eine Quote sein, 30% mehr Frauen in Führungspositionen. Ein Ziel kann auch sein, mehr weibliche Talente zu rekrutieren, überhaupt diverser zu rekrutieren, also nicht nur in puncto Gender, sondern Menschen mit Migrationsvorderhintergrund, wie auch immer. So, und da berate ich, das heißt, ich überlege mir, welche Ziele sind überhaupt realistisch, was ist machbar, und dann gibt es einen Maßnahmenplan. Ne? Es gibt ja ganz viele Beratung, also ich hörte zumindest, dass es so einige Beratungen da draußen gibt. Ich kenne jetzt deren Namen nicht, ja, aber so. Wir sind die Beratung in gut, ja, sozusagen. Und wir machen gute Sachen, viel mit Impact natürlich auch. Und dieses Feld des Diversity Consulting ist schon sehr neu. Also als ich angefangen habe vor 5 Jahren, Romy, du hast es vorhin gesagt, lag tatsächlich der Fokus von meinem Unternehmen, von Global Digital Women, rein auf Veranstaltungen. Das heißt, Unternehmen haben mich dafür bezahlt und mein Unternehmen dafür bezahlt, dass ich Frauen zusammenbringe, weil diese Zielgruppe super spannend für das Unternehmen als aus Talentsicht ist, ne? Weil die Zielgruppe nicht erreichen. Und irgendwann aus dieser Vernetzung, aus den Events ist das Ding erstanden, dass Unternehmen gesagt haben, ja, Moment mal, du hast jetzt super spannende Insights. Hättest du nicht Bock, uns auch zu beraten, weil wir haben jetzt Druck aufgrund von Quote, Investoren, Talente, alle wollen irgendwie auf einmal Diversity. Wir wissen aber gar nicht, erstens, was ist denn dieses Diversity und wie erreichen wir das überhaupt? Und du hast die Expertise, willst du uns nicht beraten? Und so habe ich dann eben eine Beratung gegründet, die hat übrigens jetzt auch einen eigenen Namen, heißt ACI, das ist eine Ausgründung und da ist auch ein eigenes Beratungsteam, die kommen selber auch aus diesen Beratungen, die ich eben nicht kenne und das ist natürlich ein super, super Background, weil die wirklich diese Strategieerfahrung auch haben, ja.
Wir für unseren Podcast stehen immer für pragmatische Tipps, daher habe ich gesagt in der Vorbereitung gemeinsam mit Larissa, okay, wie können wir T-Gens Wissen irgendwie am besten nutzen, wie können wir das pragmatisch auch weiterbringen. Und mein Vorschlag wäre, wenn du dazu bereit bist, dass wir kritisch auch uns als Snox, gerne auch Snox-Salting, beleuchten, um einfach das mal pragmatisch zu sehen, hey, wo sind wir vielleicht schon ganz gut aufgestellt und wo vor allem würdest du uns jetzt raten, was zu verändern, was zu verbessern, weil viele unserer ZuhörerInnen ja, sind in der ähnlichen Größe oder kleiner und fragen sich, glaube ich, jetzt in dem Moment, okay, was bedeutet das denn für mich? Bin ich denn wirklich divers? Bin ich denn wirklich offen? Und bitte sei da sehr kritisch uns gegenüber. Und da vielleicht auch als Einstiegsfrage, was für Sachen, wenn du jetzt in ein Unternehmen reingehst oder die anschaust, was sind die Sachen, die man sich jetzt selber, selbst reflektiert, wenn man diesen Podcast hört, anschauen sollte? Ist es wirklich etwas wie eine Frauenquote oder ist das überhaupt nicht irgendwie aussagekräftig? Wie sind jetzt die ersten Schritte? Und gerne versuche ich das, ich habe jetzt nicht alle Zahlen auf dem Papier hier, deswegen werden das alles Schätzungswerte, aber gerne stelle auch uns die kritischen Fragen, um dann zu schauen, wie als Snox, Snox-Salting, als kleine Unternehmensgruppe, stehen wir denn für Diversity oder sind wir da schon gut oder vielleicht auch total schlecht?
Ja, Johannes, machen wir gerne so eine Live-Beratung. Also die Rechnung würde ich dir dann im Nachgang schicken.
Das gerne machen. Ich finde das mega spannend, wirklich.
Und nee, machen wir auf jeden Fall. Also es ist super spannend, was du sagst, weil wir haben jetzt zweimal die Quote genannt. Einmal habe ich sie genannt, das zweite Mal hast du sie genannt. Also wir haben uns abgewechselt. Das Spannende ist ja, wenn wir über Diversity sprechen, was ja übersetzt, ich will es einmal übersetzen, damit es alle wirklich verstanden haben, Vielfalt bedeutet, dann ist meistens so, dass bei den Leuten sofort es sehr emotional wird. Also es geht super schnell Richtung Quote, das war jetzt auch in den letzten Tagen in den Medien, dass die EU-Kommission jetzt wieder über eine Quotenregelung nachdenkt und auch so weit zu Ende gedacht hat, dass sie jetzt EU-weit noch mehr verstärkt wird. Dann reden viele, wenn es über Diversity geht, übers Gendern. Du hast es jetzt gemacht, du hast über ZuhörerInnen gesprochen, ja. Auch das ist ein hochemotionales Thema, oh mein Gott, kleiner Pro-Trip am Rande, bisschen Reichweite auf LinkedIn, einfach Quote gendern und Nachhaltigkeit in einen Post, dann hat man ganz viele Fans. Genau. Aber du hast gefragt, wie geht man da ran? Also, wenn ihr jetzt mein Kunde wärt, ja, was wir als allererstes machen würden, ist eine Bestandsaufnahme. Weil, das kennt ihr ja auch aus dem Consulting, ich bin überhaupt kein Fan davon, dass man sagt, man fängt jetzt random an, irgendwelche Sachen zu machen. Zum Beispiel sowas wie Unconscious Bias Workshops, also wo Leute ihre eigenen Vorurteile hinterfragen. Das ist dann so Gießkannenprinzip und es löst vielleicht gar nicht das eigentliche Problem. Das heißt, wir gucken uns immer Zahlen, Daten, Fakten an. Das ist unsere Basis. Das heißt, wir machen meistens auch Mitarbeitendenumfragen und Fragen, die dies betrifft. Das sind Fragen wie, fühlst du dich hier gesehen, wertgeschätzt? Wenn du an deine Teams denkst, gibt es da Vielfalt? Wer spricht in Meetings? Was für ein Background hast du? Hast du Migrationshintergrund? Ja, nein. Bist du die Erste in der Familie, der oder die studiert hat? Ja, soziale Herkunft ist auch ein Riesenthema. Gibt es Generationenvielfalt? Also all diese Fragen packen wir eben in diesen Fragenkatalog, fragen unsere Kunden und dann kommen Sachen raus. Und das Interessante ist, dass manchmal ganz andere Sachen rauskommen, als die Spitze des Unternehmens denkt. Weil manchmal kommen Unternehmen und sagen, ja, wir rekrutieren, wir wollen anders rekrutieren, weil wir erreichen zum Beispiel die weiblichen Talente nicht. Und dann sage ich immer, ist es das Problem oder ist es vielleicht euer Kulturthema, dass ihr die Talente zwar bekommt, aber nicht halten könnt? Und das kann ich nur beurteilen, wenn ich diesen Faktencheck gemacht habe und wenn ich wirklich schwarz auf weiß vor mir liegen habe, wie die Stimmung im Unternehmen ist und wie auch ganz nackt die Zahlen sind. Wie hoch ist der Anteil von Frauen in Führungspositionen? Wie hoch ist der Anteil von Menschen mit Migrationsvordergrund? Wie ist die Generationenvielfalt? All das kann ich ja messen. Das sind ja Parameter von Vielfalt, die ich messen kann. Es gibt Parameter, da wird es schwieriger, wie die soziale Herkunft, also der oder die Erste zu sein in der Familie. Und das würde ich ganz klassisch jetzt bei euch machen. Ja, ich würde mir angucken, wie ist der Anteil und wo kann man ansetzen?
Du hast ja gerade schon gesagt, das finde ich als eine Frage noch spannend vorab. Die Spitze, nennen wir es jetzt mal, hast du auch, glaube ich, gerade gesagt, vom Unternehmen, die denkt dann oft was ganz anderes über das eigene Unternehmen als das, was dann rauskommt. Wie nimmst du das wahr? Wie offen ist man dann wirklich für Veränderungen? Oder hast du auch oft das Gefühl, ich meine, wir mit Snox Halting machen ja auch eine Beratung, dass wir oft nur reingeholt werden, um zu bestätigen, dass es gut läuft oder dass schon irgendwie alles richtig gemacht wird. Aber sobald wir dann oft sagen, ehrlich gesagt nicht, wir würden es komplett anders machen oder wir würden irgendwie gerne mal die Dinge irgendwie auf links drehen, dass man dann merkt, dass eigentlich gar nicht die Bereitschaft da ist, auch wirklich eine Beratung reinzuholen, sondern irgendwie vielmehr möchte man so ein Zertifikat für, wir machen es gut.
Das ist ganz spannend, Romy, was du ansprichst. Also ihr müsst euch vorstellen, bei mir ist es nicht das Zertifikat, sondern bei mir ist es das berühmte LinkedIn-Foto. Das bedeutet, ohne Witz, es gab schon mal eine Anfrage, ob ich nicht mal in die Repräsentanz des Unternehmens kommen möchte. Der CEO will mich treffen und ich freute mich natürlich, dachte so, ach cool, mache ich krasser Austausch und so. Und dann saß ich da in diesem Zimmer und dann klopfte es an der Tür und die Pressesprecherin war da mit einem Voll-Equipment von Stativ und Foto und so. Und sagt, darf ich mal schnell ein Foto machen, Frau Ohneran? Wir würden Sie gerne mit Herrn XY ablichten. Und dann dachte ich so, okay, also ich meine, es ist kein Kunde von mir, wir arbeiten nicht zusammen. Wir haben uns gerade eben das allererste Mal getroffen. Ich weiß über diesen Herrn nur, dass er seinen Kaffee ohne Milch gerade trinkt. Und das war's. Und das zu der Frage, ob ich häufig das Gefühl habe, ob wirklich Veränderung gewollt ist, wenn der Consulting-Anruf kommt. Es hängt davon ab. Also ich sage immer, es muss drin sein, was draufsteht. Und ich merke sehr schnell, ob das in meinem Fall dann Pinkwashing ist oder ob das ernst gemeint ist, weil meistens ist es so, wenn es ernst gemeint ist, gibt es nicht nur eine Person, die im ersten Call dabei ist, sondern dann sind es mehrere und die tun sich aus verschiedenen Abteilungen zusammen und sagen, wir müssen in puncto Diversity etwas verändern.
Du hast ja gesagt, du hattest ein paar Beispielfragen mitgenommen, was ich super spannend fände. Wäre das was, was du den Leuten, die jetzt hier zuhören, wenn die einige MitarbeiterInnen haben, das mal zu machen, um da so eine selbstreflektiert etwas zu bekommen? Weil wenn, ich habe jetzt gerade, als du auch gesprochen hast, über uns nachgedacht und bei uns, glaube ich, was wir extrem gut gemeistert haben, ist, sage ich mal, vor allem in Richtung Frauen. Wir waren früher auch geprägt durch, sage ich mal, zwei Gründer, hatten wir natürlich, man stellt als erstes, sage ich mal, Freunde ein, die sind dann tendenziell eher Männer. Aber klar, wir haben jetzt im letzten Jahr hatten wir eine Frauenquote, wenn wir jetzt doch bei dem Thema Quote bleiben, waren wir bei 30%, inzwischen sind wir bei über 50% Frauen. Also wir tatsächlich hat sich das bei uns gewandelt und ich bin dafür auch sehr, sehr dankbar. Wo wir aber selber extreme Probleme haben, ist in Richtung, wenn wir Diversity sprechen, bezüglich des Alters. Und dafür wurden wir auch schon oft kritisiert und ich glaube, damit können sich auch einige Startups identifizieren.
Total.
Durch unsere, sage ich mal, eher verrückte, sehr freie Kultur ziehen wir vor allem auch, sage ich mal, tendenziell junge Leute an. Und ich verstehe das absolut, dass sich bei uns vielleicht jemand, der 40, 50, 60 Jahre alt ist, wenn er auf LinkedIn, TikTok, Instagram sieht, wie das bei uns der Arbeitsalltag ist, wenn er das sieht, dass er dann nicht sagt, oh, genau so will ich meinen Arbeitsalltag haben. Würdest du sagen, wir müssen hier krass was ändern, weil da hinterfrage ich mich selber als Person ganz oft, weil ich so denke, ey, irgendwie will ich das auch voll. Ich will jung, dynamisch, ein Startup und so sein, aber ich glaube, uns allen würde es auch total gut tun, wenn hier mal jemand mit im 50 Jahre Alter hierher sein sollte und mal eine ganz andere Blickwinkel da reinbringt. Und inwiefern, glaubst du, sollte man sich hier verändern? Oder sagst du, wenn wir uns damit wohlfühlen, dann ist es ab einem gewissen Zeitpunkt auch vollkommen in Ordnung?
Ich musste gerade so grinsen, als du 40 gesagt hast, weil ich bin 37, die 40 winkt mir schon von Weitem zu und jetzt fühle ich mich natürlich hardcore alt, ja. Aber es tatsächlich, mir geht's ähnlich, also auch für meine Company muss ich sagen, dass ich mache das ja mit meinem Mann zusammen, dass wir die Ältesten sind und wir fühlen uns dann auch schon wie Mitte 50. Das sieht man dann an so Sachen wie, kennst du noch den Film XY und alle am Tisch so, was spricht diese Person, ja, so, oder so Musik oder so, ja, sind alle völlig raus und naja, auf jeden Fall zurück zu deiner Frage, ich kenne das und es ist auch wichtig, also ich glaube, Selbsterkenntnis ist der erste beste Weg zur Besserung, das ist das, was ich schon mal mitgeben kann, genau das, was du jetzt gemacht hast, diese Reflexion, mal zu überlegen, okay, wenn ich über Diversity nachdenke, Diversity hat viele Dimensionen, ne, von Geschlecht über Generationen, Nationalität und so weiter, aber wenn ich allein nur diese drei Faktoren nehme, ist das abgebildet in meinem Unternehmen, also wie viele Frauen sind in Führungspositionen, wie viele Menschen mit Migrationshintergrund gibt es eigentlich in den Teams und sind die auch in Entscheidungspositionen, wie ist es mit der Generationenvielfalt, einfach nur mal fragen. Und das kann jeder und jede Einzelne tun im Unternehmen und dann wird es Antworten geben. Dann wird man sagen, ja stimmt, eigentlich krass, wenn ich in Meetings sitze, dann sitze ich da eigentlich nur mit T-Shirt Minimis. Alle sehen so aus wie ich, alle ticken so und reden wie ich. Das ist erstmal ziemlich cool, aber hinten raus ziemlich uncool. Und das ist sehr entscheidend, diese Reflexion. Dann geht es natürlich darum zu analysieren, zu sagen, ja, woran liegt das? In eurem und auch in meinem Fall ist das natürlich auch ein bisschen der Branche, sage ich mal, geschuldet, ja. Wobei es zum Beispiel bei mir jetzt so wäre, das merken wir auch in diesem Consulting-Business, da tendenziell würden sich auch erfahrenere Leute bewerben, ja, so. Aber in diesem reinen, ich sag mal, Female Empowerment-Veranstaltung, ich habe einen Award, da sind tatsächlich dann eher jüngere Leute. Und das bedeutet, dass ich mir die Frage stellen würde, in puncto Diversity, muss ich tatsächlich jede Dimension akkurat, explizit abbilden? Und deswegen habe ich vorhin von realistische Ziele gesprochen. Also, was ist realistisch? Es gibt kein Unternehmen der Welt, ich werde immer in Interviews gefragt, welches Unternehmen ist perfekt divers? Gibt es nicht. Es gibt keine perfekte Diversity, weil perfekte Diversity hieße, dass man in 7 bis 9 Dimensionen perfekt ist. Es gibt es also, es kann niemand abbilden. Was du aber machen kannst, ist zu sagen, ich setze erstmal Prioritäten. Also die Priorität ist dann vielleicht erstmal Gender, dann kommt die Nationalität, dann kommt die Generation und ich versuche hier und da, wo ich anders und diverser rekruten kann, wo ich anders und diverser befördern kann, wirklich einzelne Ankerpunkte zu setzen.
Okay, spannend. Noch eine zweite Frage. Man möchte jetzt beispielsweise diverser einstellen. Jetzt hast du 2 BewerberInnen, wo vielleicht eine Person nicht so oder sage ich mal sehr stark widerspiegelt, was du bereits in der Company hast. Die ist aber auch fachlich stärker geeignet eigentlich. Jetzt mal ganz rational gesehen und eine andere Person, die würde vielleicht für dein Unternehmen eine gute Mischung reinbringen. Weil sie vielleicht eine Dame ist, vielleicht international ist, wie auch immer. Ich möchte jetzt auch da wieder gar nicht so in so Schubladen denken. Aber auch da finde ich es gemeinsam mit HR bei uns extrem schwer, Entscheidungen zu treffen. Mhm. Weil ich würde mir sehr, sehr wünschen, dass wir jemand in unserem Fall, lasst uns dabei bleiben, jemand Älteren mal einstellen oder einfach in einem fortgeschrittenen, würde ich mir super wünschen. Aber wenn da keine fachlichen Bewerbungen reinkommen, sage ich mir schon immer, am Ende des Tages wollen wir ja schon die besten Leute anstellen oder die am besten auf diese Stelle passen. Ja. Und da fühle ich mich als Gründer, Geschäftsführer oder Führungskraft, fühle ich mich einfach manchmal super überfordert, was wir jetzt machen. Weil gerade im Sales-Bereich, das ist genau, was du gesagt hast, die sind kleine Johannes, die, sage ich mal, sehr jung, wollen Erfolg haben, tendenziell auch Männer. Ja, ich würde gerne diverser sein, aber fachlich haben wir nicht diese Bewerbung. Sucht man dann weiter? Also da einfach für sich selber diese Entscheidung zu treffen, finde ich in der Praxis so, so schwierig.
Was total hilft, ist, diesen Funnel zu erweitern an Bewerbung. Also wirklich mal zu sagen, wenn ich eine bestimmte Zielgruppe erreichen möchte, ich möchte zum Beispiel Menschen mit einer bestimmten sozialen Herkunft erreichen, also Arbeiterkinder, die die Ersten in ihrer Familie sind, dann muss ich mit Organisationen und Netzwerken zusammenarbeiten, die genau diese Zielgruppe erreichen. Arbeiterkind.de ist so eine Organisation. Dann würde ich mich mit denen verbünden und würde sagen, hey, pass auf, ihr habt einen coolen Newsletter. Wie kann ich hier Mitglied werden? Ich habe hier ein paar Jobstellen und die freuen sich auch, wenn sie dann Mitglied haben oder Partner haben. Und dann kann man das über deren Kanäle spielen. Das heißt, ich sage immer, es hat sich verändert, Johannes, das kennst du auch und Romy, du mit Sicherheit auch. Es ist nicht mehr so, dass die Gäste automatisch zu deiner Party kommen, also die Talents. Du musst dahin, wo die Party stattfindet, ja. Und übertragen bedeutet das, wenn ich halt mehr Menschen in einer bestimmten Altersgruppe erreichen will, dann muss ich mir überlegen, wo finde ich die? Also in welchen Vereinen und Verbänden sind die? Und wo erreichen die genau meine Bewerbung oder halt meine Ausschreibung? Weil im Zweifel, Johannes, du bist ja auch sehr aktiv auf LinkedIn, ist es ja so, dass ich dort auch, manchmal ist es wie so ein einziges großes Selbstgespräch, das ich führe. Also mit Leuten, die natürlich ähnlich ticken, die mir applaudieren. Wenn LinkedIn dann mein Artikel featured, dann komme ich raus aus der Filterbubble. Aber in der Regel folgen dir ja Leute, die irgendwie Interesse an dir haben. Das heißt, du musst das unterbrechen und sagen, wie erreiche ich eigentlich die Menschen, die ich sonst über meinen LinkedIn-Account oder über Social Media nicht erreichen würde. Und das sind dann halt eben Organisationen, Verbände, Vereine.
Leute, kurze Werbeunterbrechung. Hi, ich bin Selma, eure HR-Managerin des Vertrauens und stelle euch ab jetzt jede Woche die Hot Jobs im Snox-Universum vor. Was mich dazu gebracht hat, bei Snox zu arbeiten? Das ehrliche Interesse daran, weiterentwickelt zu werden und das gegenseitige Pushen, was Großes zu erreichen. Falls ihr jetzt also auch keine Lust auf Obstkorb habt, sondern Bock habt, am Strand zu arbeiten, dann seid ihr hier richtig. Alle sagen's, wir haben's wirklich, und zwar das geilste Team der Welt. Glaubst du nicht? Dann bewirb dich jetzt. Schau am besten jetzt auf snox.com/jobs vorbei. Ich freue mich.
Mega.
Ich glaube, das ist ein Megatipp auch für alle, weil ich glaube, die Frage haben wir uns schon super oft gestellt und man kommt, so wie Johannes gesagt hat, immer an den Punkt, wo man dann immer wieder selbst sagt, ja, aber selbst wenn ich das jetzt angehen wollen würde, die Leute sind nicht da oder es wird irgendwie, wir werden vielleicht auch einfach so als super junges Startup irgendwie abgestempelt. Eine Sache, die mir persönlich jetzt gerade im Gespräch aufgefallen ist, gerade wenn wir über das Thema Alter sprechen, ich glaube, wir haben bei unseren beiden Webseiten schon öfter mal auch irgendwie drinstehen, dass wir ein sehr junges Durchschnittsalter haben. Wäre ich persönlich vielleicht jetzt abgeschreckt, wenn ich irgendwie 50 bin und denke, eigentlich passt es voll gut und dann sehe ich Durchschnittsalter 26. Weiß nicht, vielleicht wäre genau das der Punkt, wo du dich da nicht bewirbst. Also ich glaube, manchmal macht es nochmal Sinn, auch wenn du gerade von diesen, ich glaube, 9 Facetten gesprochen hast oder 7 Facetten von Diversity, dass man vielleicht mal auch seine Website und seine Stellenausschreibung nochmal überfliegt und denkt, na, wen schließe ich hier vielleicht mit aus oder symbolisiere ich so damit, eigentlich bist du nicht die Person, die ich suche.
Die Sprache ist super entscheidend, Romy. Das, was du angesprochen hast, ist sehr entscheidend. Also sozusagen, welche Attribute verwende ich, ist übrigens auch studientechnisch erwiesen, dass Sprache schafft Realität und nicht umsonst reden wir übers Gendern. Das hat schon seinen Sinn und Zweck, egal ob man das jetzt toll findet oder nicht, aber es ist statistisch erwiesen, dass wenn man eine diversere und vor allem inklusivere Sprache auf der Website hat, dass Leute sich angesprochen fühlen. Und es sind dann manchmal einzelne Attribute oder Adjektive. Ich habe in ein Startup investiert, das heißt Vittyworks. Die machen eine Software für inklusive Sprache. Das heißt, die scannen alle Webseiten, alle Dokumente nach inklusiver Sprache. Und es ist nicht nur Gendern, sondern da geht es auch um, wenn du zum Beispiel irgendwie in gewissen Stellenausschreibungen ambitioniert als Wort hast, dann schreckt das vielleicht Frauen eher ab. Ja, so. Und das scannen die und Mega. Dann sozusagen machen die Vorschläge, wie es anders gehen kann.
Wie ist das? Das würde ich unbedingt gerne mal testen.
Vittyworks.
Witty Works. Hast du weitere? Ich glaube, es ist ein riesengroßes Thema, aber wir sind einfach sehr große Fans in diesem Podcast, sehr pragmatisch zu sein, vielleicht auch ein paar Quick Wins etc. mitzugeben und deswegen fand ich das gerade so super toll. Eine Sache, du hast es gerade angesprochen, Gendern, finde ich mega wichtig und ich hatte ursprünglich mal vor Monaten mit meiner Freundin eine längere Diskussion drüber, weil ich auch am Anfang noch so in dieser Partei war, so, bringt das wirklich was, nur weil ich so rede? Und dann habe ich, und das ist vielleicht eine Podcast-Empfehlung, ich habe bei Wissenswertes oder Wissenswert Spotify Original, da wurde das erklärt mit diesen Studien, die du gesagt hast. Und seitdem gebe ich mir größte Mühe und manchmal klappt es, manchmal nicht, aber da wurde genau aufgezeigt, was du gerade gesagt hast, welchen wirklich statistischen, sage ich mal, Impact das wirklich hat. Und seitdem bin ich so, ja, natürlich. Also, wenn das wirklich so eine Auswirkung hat, dann mega gut. Hast du vielleicht weitere solche Sachen, wo du sagst, als einzelne Person, die das gerade hört, oder auch als Gründer, UnternehmerInnen, wie auch immer, kann man wirklich jetzt auch kurzfristig schon was Positives bewirken?
Also ich finde super erstmal, dass du für dich das Gendern entdeckt hast und ich glaube, das ist auch wichtig, den Leuten mitzugeben, dass es hier auch keine One-Size-Fits-All-Lösung gibt. Ne? Was für dich richtig erscheint, mag für jemand anderen nicht richtig erscheinen oder unnatürlich. Ich glaube, es ist wichtig zu überlegen, genau das, was du gesagt hast, was kann ich in meinen Alltag integrieren? Und Punkt eins, was jeder und jede machen kann, ist einfach mal zu hinterfragen, an welchen Tischen sitze ich und wem folge ich auf Social Media. Wir kennen das alle, es ist häufig dieses Bubble-Thema. Wir folgen Menschen, die unsere Haltung, unsere Perspektive unterstützen und meistens irgendwie auch applaudieren und uns zustimmen. Aber einfach mal Leuten folgen, die uns challengen, also die eine ganz andere Haltung haben als man selbst. Und das kann jeder machen auf Social Media. Einfach mal sagen, hey, nicht die Person ausblenden auf Social Media, sondern zu sagen, ja, ich lasse das jetzt mal in meinem Feed, damit ich überhaupt mal eine andere Perspektive bekomme. Weil Diversity heißt auch Perspektivenvielfalt. Also es bedeutet ja, dass wenn verschiedene Geschlechter und Generationen, Nationalitäten am Tisch sitzen, dass damit ja auch einhergehend verschiedene Perspektiven am Tisch sitzen. Und deswegen ist Punkt eins, mal zu hinterfragen, wie divers sind eigentlich die Netzwerke, in denen ich bin? Also sowohl analog als auch digital. Punkt zwei ist, wie ist das eigentlich mit meinen unbewussten oder bewussten Vorurteilen? Es gibt von der Harvard University einen Test, den kann man nachgoogeln. Das ist so ein Unconscious Bias Test, den man machen kann online, ganz einfach. Das heißt, da teste ich, welche unbewussten Vorurteile ich habe. Und es wird aufgeschlüsselt nach verschiedenen Diversity-Dimensionen. Also eine Freundin von mir hat den Test gemacht, meinte so, offensichtlich hat sie Vorurteile gegenüber älteren Menschen, kam dann zum Beispiel dabei raus. Ja, das kann jeder mal machen, weil da werden ganz erstaunliche Erkenntnisse dabei rauskommen. Und das ist sehr, sehr entscheidend. Und Punkt drei ist, ich bin ja großer Fan von Leute zu empfehlen, also ne, für Jobs, für Wettbewerbe, für Auszeichnungen. Auch hier nochmal zu hinterfragen, empfehle ich eigentlich immer die Menschen, die mir ähnlich sind, die gleiche Hautfarbe haben, gleiches Geschlecht haben, gleiche Generation haben, oder empfehle ich auch einfach mal diversere Menschen? Und das kann tatsächlich auch jeder umsetzen, ob es für Jobs, Wettbewerbe oder was auch immer ist.
Bevor ich zu meiner nächsten Frage komme, finde ich das super, was du gesagt hast, weil ich habe mir vorhin als Frage aufgeschrieben, wer sind die Menschen, die du empfehlen würdest? Weil das soll überhaupt keine Kritik sein, aber ich finde persönlich, man hört von Frauen in der deutschen Wirtschaft viel zu oft, auch gar keine Kritik, aber immer den Namen Lea-Sophie Kramer und immer den Namen Verena Pauster. Und ich bin ein super großer Fan. Ich höre auch den Podcast jede Woche. Ich finde toll, was die machen. Aber ich finde, es kommt so rüber, als würde es nur die beiden geben. Jetzt mal überspitzt gesagt. Natürlich werden immer noch mal andere eingeladen. Aber auch gerade so in Talkshows oder wenn es um irgendwelche wichtigen Fragen geht in die Richtung, dann werden sehr, sehr oft diese beiden Personen interviewt. Und ich finde, dadurch hat man das Gefühl, dass einfach Frauen schon, dass es eine viel kleinere Gruppe in der deutschen Wirtschaft ist, als es eigentlich ist. Und man befeuert das Ganze nochmal. Also gibt es andere Frauen zum Beispiel, die du da empfehlst?
Ja, absolut. Also es gibt, das Tolle ist ja, irgendwann, wenn man so sich mit dem Thema beschäftigt, dann auf einmal poppen überall irgendwelche tolle Frauen auf. Das ist wirklich toll. Und ich kann ganz unterschiedliche empfehlen. Also einmal gibt's Lunia Hara, die kennt ihr vielleicht auch, ist auf LinkedIn sehr aktiv, hat auch eine spannende Geschichte, erzählt immer über ihre Herkunft auch, wie sie groß geworden ist, macht viel zum Thema empathische Führung. Also ist selber auch Führungskraft, hat jetzt nicht gegründet, ist Teil einer Organisation, aber die finde ich zum Beispiel extrem, extrem spannend, weil sie wirklich so dieses ganze Feld der Führung repräsentiert und da auch absolute Erfahrung hat. Dann gibt es verschiedene Gründerinnen. Es gibt zum Beispiel eine Gründerin, Enise Lauterbach, ja, also die finde ich auch super spannend, die kommt eher so aus dem medizinischen Bereich. Die ist natürlich mega, mega spannend und macht wirklich auch richtig, richtig coole Sachen. Dann zwei Gründerinnen, die haben jetzt selbst, sag ich mal, keinen diversen Background, also keinen Migrationshintergrund, aber die sind, sag ich mal, auch so eher die New Generation an Gründerinnen, weil du auch gerade so das Thema, welche Gründerinnen sehen wir angesprochen hast, in die habe ich investiert mit Caroline Kibikus und Laura Karasek und Charlotte Weise zusammen sind, Katharina Trebic und Anna Kössel, und die beiden haben Never Not gegründet, also es ist so ein Startup für intime Wellness, ja, so, und das sind so, oder Jacqueline Schnau, die Gründerin von Pumpkin Organics, ist eigentlich Kanadierin, ist eingewandert aus Kanada hierher, hat von nichts Startup aufgebaut. Also es gibt durchaus eben diese Frauen, und zwar divers im besten Sinne, von allen Dimensionen. Einfach mal ein bisschen schlau machen, und das meinte ich halt mit, einfach mal auch den Feed beobachten, den Social Media Feed, wem folge ich eigentlich, und sind das eben, wie gesagt, immer dieselben, die ich da irgendwie folge oder sehe, oder ich kann ja meinen Feed wirklich selbst vom Algorithmus her bestimmen, ja, und je mehr ich dann Liebe der einen Person schenke, desto mehr wird sie natürlich in meinem Feed auch auftauchen, und daher gibt mehr Diversity in eure Feeds, ja.
Das sind doch mal sehr praktische Tipps. Wenn man jetzt zum Beispiel eure Beratung bucht und ihr gebt dann Ratschläge, ihr analysiert einmal das ganze Unternehmen, was muss man eigentlich noch vorbereiten? Weil das eine ist, dass ihr natürlich das Unternehmen einmal hinterfragt und durchleuchtet, aber der eigentliche Part kommt ja dann auch danach. Wie würdest du sagen, soll man sich darauf vorbereiten, oder ja, auf was muss man sich denn eigentlich einstellen? Weil das eine sind natürlich die Tipps, die man von euch dann bekommt, aber wie setze ich die am besten um?
Das Allerwichtigste ist, das kennt ihr auch, es braucht ganz konkrete Verantwortlichkeiten. Also es kann nicht sein, dass das irgendwie nebenbei jemand so als Hobby macht und in seiner Freizeit. Das kommt häufiger beim Thema Diversity vor, weil die Leute denken, ach, das ist ja so ein Frauenschnickschnack-Kram. Sondern es geht wirklich darum, dass es dezidiert eine Position gibt, die sich mit dem Thema Diversity, Equity, Inclusion auseinandersetzt und die auch diese Verantwortlichkeit hat, dieses Thema in die Organisation hineinzutragen. Und diese Position, gerade bei großen Organisationen, muss auch hoch aufgehängt sein. Und das ist sehr interessant, was ich häufig mittlerweile beobachte, ist, dass diese Position nicht mehr Teil der HR-Abteilung ist, wie das lange der Zeit war, sondern die Diversity-Position aus dem Business herauskommt. In einem Unternehmen hatten wir zum Beispiel die Cyber Security Officer, die gleichzeitig auch Diversity, Equity, Inclusion Lead war. Also daran sieht man, dass Business und Diversity connected werden, weil klar, diverse Teams performen besser und sind auch innovativer und kreativer, deswegen macht es sehr viel Sinn, das nicht nur aus einer HR-Brille rauszusehen. Verantwortung, dann braucht es Budget, es braucht Aufwand und es braucht auch einen langen Atem. Also davon auszugehen, Diversity ist ein Kulturthema, davon auszugehen, dass wenn ich heute eine Maßnahme angehe, mir Ziele setze, dass ich die morgen erreiche, ist halt sehr utopisch. Ich muss halt wirklich lange dranbleiben und im besten Fall halt so eine ongoing Strategie haben, die ich ganz konkret umsetze und dann wirklich mit einzelnen Umsetzungsstrategien anfange. Dann ist es einmal der Unconscious Bias Workshops, dann ist es das Thema, wir rekrutieren jetzt anders oder wir machen ein einzelnes Recruiting-Event nur für eine Zielgruppe, dann ist es das Thema Gender Pay Gap, ja, also diese unterschiedlichen Facetten bietet das Thema Diversity und last but not least, machen statt schnacken, also nicht immer drüber labern, dass das alles irgendwie wichtig und gut ist, sondern zack, okay, was sind die nächsten Steps, was nehmen wir uns vor, was ist realistisch, wo können wir auch direkt etwas umsetzen, um auch so ein Zeichen in die Organisation zu setzen, okay, pass mal auf Leute, jetzt geht's los.
Gibt's eine Sache, die dich so richtig nervt, wenn du die ändern könntest in Deutschland, gibt's da eine ganz eindeutige Sache, wo du sagst, ey, das ist so dermaßen unfair, dass das noch nicht geändert wurde, ist ein Skandal.
Ich würde mich super freuen, wenn es die Quote nicht mehr braucht. Das wäre sozusagen mein größter Wunsch, weil die Quote, ich sage immer, die Quote braucht es so lange, bis es sie nicht mehr braucht. Und die Quote ist ja auch nur deswegen gekommen, weil die Wirtschaft einfach versagt hat, ja, weil sie es nicht hinbekommen haben, Diversity-Ziele sich selbst zu geben, und deswegen musste der Staat eingreifen. Und ich bin ja auch Unternehmerin, und das Schlimmste immer, was ich finde, ist, wenn der Staat eingreift, der sollte eigentlich in der Wirtschaft gar nichts zu suchen haben, und das ist dann schon ein Armutszeugnis, wenn man merkt, so okay, die kriegen es irgendwie nicht hin, und es muss auch mit Sanktionen gearbeitet werden. Ne? Die Quote funktioniert ja so, wenn du die gewissen Zahlen dann nicht erreichst, dann gibt es Sanktionen, also auch wirtschaftlicher Natur. Und das ist, finde ich, immer so schade, und das, da würde ich immer generell sagen, dass es wegkommen muss von diesen Anreizsystemen. Ne, es gibt auch manche Unternehmen, die arbeiten mit der Ausschüttung von Boni. Also sozusagen, wenn du die Diversity-Ziele nicht erreichst, dann kriegst du deinen Boni auch nicht. Gibt's übrigens auch im Nachhaltigkeitsbereich. Und siehe da, es funktioniert. Alle erreichen auf einmal ihre Ziele, sobald es an den Geldbeutel geht. Aber eben das finde ich halt traurig. Also ich würde gern dahin kommen, dass wir das nicht mehr brauchen und dass alle den Wert von Diversity verstehen und einfach selbst Bock auf Vielfalt haben. Also selber sagen, hey, pass mal auf, mir macht in vielfältigen Teams zu arbeiten viel mehr Spaß als in monothematischen oder monokulturellen Teams.
Finde ich sehr gut. Ja. Liebe Tishan, wir haben jede Podcast-Folge eine Schätzfrage.
Die Schätzfrage!
Und die würden wir dir auch natürlich gerne stellen. Wir spielen das einmal zusammen. Hast du dein Handy neben dir, wo du zum Beispiel die Antwort in den Taschenrechner eintippen kannst? Es ist ja immer eine Zahl eigentlich als Antwort. Und wir spenden ja immer und diese Folge spenden wir 100 Euro, also der Gewinner, der am nächsten an der richtigen Antwort liegt, an, oh je, jetzt muss ich es richtig aussprechen. Ich glaube, du hast wahrscheinlich die Organisation ausgewählt. Sehr gut, danke, dass du hier geholfen hast. genau, ich würde sagen, wir spielen die Schätzfrage einmal. Ich lese sie einmal vor.
Was macht diese Organisation? Vielleicht du kennst sie wahrscheinlich.
Genau, Terre de Femmes ist eine Organisation, die sich sehr stark für Frauen und Frauenrechte einsetzt. Ja, es war klar, es musste auch in die Richtung gehen. Und die ist weltweit aktiv und deswegen habe ich gesagt, okay,
mega.
Wenn ich die Möglichkeit habe, dann geht's dahin.
Sehr gut. Schätzfrage, Romy.
Schätzfrage. Wie hoch war 2021 der Frauenanteil in den Vorständen der 100 größten deutschen Unternehmen?
Okay.
Das weißt du bestimmt,
oder? Ja, oder?
Ja, ich weiß es. Das ist immer so eine Sache. Soll ich es jetzt euch zeigen oder soll ich sagen?
Sagen. Was hast du?
Ich habe jetzt mal 13,5 gesagt.
Oh, okay. Ich habe 10 und Romy hat 15%.
War sehr optimistisch.
Okay, jetzt bin ich gespannt. Eigentlich ein Skandal. Jetzt mal, egal wie viel es ist. Also.
Im Jahr 2021 betrug der Anteil der Frauen in den Vorständen der 100 größten deutschen Unternehmen 16,4%.
Oh, Romy, du warst ganz nah dran.
Damit spende ich natürlich sehr gerne.
Aber mega. Weißt du was? Ich packe auch nochmal 100 Euro drauf und dann machen wir da zusammen. Ja?
Sehr gut. Und das ist Diverses, gehe ich auch mit, auf jeden Fall. Da machen wir heute mal was Gutes.
Sehr schön, 300 Euro.
Auch eine abschließende Frage. Wir haben noch zwei Stück im Gepäck. Nummer eins, das ist meine absolute Lieblingsfrage. Und zwar, wir als Marke Snox stehen für Why Not? Einfach mal machen. Du hast es eben auch nicht lange schnacken, einfach durchziehen und machen. Wann war dein letzter Why Not-Moment? Wann hast du das letzte Mal gedacht, eigentlich nicht, komm, aber ich ziehe es jetzt einfach mal durch? Oder gerne auch eine Anekdote. Es muss nicht unbedingt der letzte Why Not-Moment gewesen sein.
Ach, ich hatte ich war ja vor kurzem im Kölner Treff in der Talkshow und da ist es immer so, wenn man in so Talkshows ist oder in so TV-Formaten, dann denkt man immer so, soll ich das jetzt erzählen oder soll ich das nicht erzählen? Und es war so, dass ich in der Runde die Letzte war und dann hat sich bei mir kompletter Schalter umgelegt. Ich weiß nicht, was passiert ist, aber ich habe irgendwie alles ausgeblendet, die Kameras, das Publikum, die Gäste. Und ich habe einfach rausgehauen. Ich habe alles erzählt, was mir in den Kopf gekommen ist. Also ich habe gar nicht drüber nachgedacht. Und es war so ein hammer cooler Auftritt. Also ich habe wirklich so viel Feedback bekommen. Es war richtig cool. Und das war mein Why Not-Moment. Also hätte ich dieses Scheiß drauf, jetzt ist eh alles egal, nicht gehabt, dann hätte ich wahrscheinlich viel stärker überlegt, was sage ich jetzt, was sage ich nicht, hätte geguckt, wie ist die Reaction in der Runde, ne, so, wie ist die Stimmung und so war es so, naja gut, jetzt bin ich die Letzte in der Runde und ja, mal gucken, wie lange ich noch Zeit habe, jetzt rocke ich das hier und dann gehe ich nach Hause.
Wir verlinken auf jeden Fall den Link aus der Mediathek in den Shownotes.
Gerne.
Das müssen wir machen, das schaue ich auch nochmal an.
Romy, dein letzter Why Not-Moment.
Mein letzter Why-Not-Moment, tatsächlich geht ja so eine ähnliche Richtung, nicht ganz so positiv, aber letzte Woche, das ist auch mal, also wirklich auch hier gerade sehr ehrlich, habe ich dir, glaube ich, auch noch gar nicht erzählt, uns hat ein Kunde gekündigt, letzte Woche, und wir haben einmal alles neu für die aufgesetzt und es war wirklich der erfolgreichste Start auf Amazon, den ich in den letzten 4 Jahren gesehen habe, von einem Produkt, bei dem ich es nicht 100% erwartet habe. Es wäre wirklich der eine Kunde gewesen, wo ich gesagt habe, Wahnsinn, wie das durch die Decke geht. Und alle Kennzahlen wirklich top gewesen, nie ein negatives Wort irgendwie auch nach den Calls verloren. Und dann wurden wir gekündigt, außervertraglich, mit keiner Begründung. Und normalerweise, Johannes und ich, wir sprechen öfter mal über so Themen, die passieren auch, keine Ahnung, einmal im Jahr. Und wir haben da eigentlich immer die Einstellung so, ey, wer nicht mit uns zusammenarbeiten will, dann nicht. Ja. Wir haben da kein Ego. Und ich hatte einfach so krass das Gefühl, dass wir so ausgenutzt wurden und auch vielleicht auch so ein bisschen, weil wir 2 Mädels waren und ich hatte so das Gefühl, man kann es sich hier gerade rausnehmen und es hat nichts gestimmt von dem, was gesagt wurde und es war nicht mal eine Begründung dabei am Anfang, dass ich gedacht habe, why not, ich gehe da jetzt mal richtig dagegen und ich nehme da jetzt mal den Anwalt. Und nicht der positivste Moment, muss ich sagen, aber hat sich auch gut angefühlt, mal zu sagen, so normalerweise kein Ego, komm, wenn du denkst, dass du uns nicht brauchst, dann go, ne? Aber das mal sehr ehrlicher why not Moment.
Finde ich sehr bold. Finde ich schon cool.
Bin ich gespannt, wie es aussieht. Willst du berichten?
Danke fürs Teilen.
Echt so? Ja. Cool, Romy.
Und du, Johannes?
Mein letzter Why Not Moment letzte Woche. Ich bin sehr dankbar für die ganze LinkedIn-Reichweite. Und im Moment ist es so viele Speaker-Events. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Nach Corona jetzt alle machen wieder Events und es ist wirklich toll. Aber es ist so overwhelming in den letzten Wochen. Und letzte Woche hat Shopify eingeladen, also sage ich mal unser Shop-System.
Ja.
Und dann war ich so, oh, wieder nach Berlin kommen. Und dann war ich so, boah, weiß nicht. Habe ich gedacht, ey, eigentlich haben wir Shopify viel zu verdanken. Die sind echt immer, sage ich mal, unsere Account-Managerin, auch immer da für uns. Liebe Grüße, Barbara, wirklich. Habe ich gesagt, komm, der zuliebe mache ich das, auch wenn es jetzt echt stressig ist. Aber irgendwie hatte ich das Gefühl, ich bin das denen schuldig, weil irgendwie glaube ich an Karma. Und dann war ich da und ich schwör's euch, das war das geilste Business-Event in den letzten 2 Jahren.
Oh mein Gott, richtig gut.
Ja, die hatten sich so viel Mühe gegeben und haben das so mit Herz gemacht. Es waren nur, sage ich mal, tolle, anspruchsvolle Leute, die ähnliche Probleme haben. Und da war ich auch so, why not? Ich hab's einfach gemacht und das war wirklich das beste Event. Und sage ich mal, auch wenn andere mehr zahlen oder bei einem OMR da viel mehr Leute sind, es kommt einfach auf die Qualität und nicht die Quantität an. Und ich war so happy, dass ich es gemacht hätte. Ich hätte mir in den Arsch gebissen, hätte ich es nicht gemacht.
Ach, wie cool. Aber das kenne ich auch oft, dass man so denkt, oh, jetzt wirklich von nach A nach B. Und ich finde, man ist ja auch ein bisschen bequemer geworden durch Corona. So, oh mein Gott, ich bin völlig raus aus diesem Packing-Game und Reisegame. Ich ist total überfordert, wenn ich irgendwo am Hauptbahnhof stehe, so, wo ist jetzt der Ausgang? So, und das ist ja, das führt dann auch dazu, dass man denkt, nein, und das hatte ich jetzt auch so oft in letzter Zeit, dass ich gedacht, oh nee, und so, können wir es nicht digital machen? So, und jetzt ist aber so, das kennt ihr wahrscheinlich auch, man zerrt ja dann auch viel aus der Energie, man kriegt viel zurück und man fühlt sich empowered für den eigenen Job und denkt sich so, okay, es macht alles Sinn, was ich hier mache, ja?
Geil. Total, kenne ich absolut, kann ich nur unterschreiben. Allerletzte Frage, und da bist du entlassen, die stellen wir auch jedem Gast, nämlich, welche ist die Charaktereigenschaft, wenn du eine benennen musst, die dich dorthin gebracht hat, wo du heute bist?
Wir hatten alles dabei schon, das ist wirklich sehr
spannend. Hohes Maß an Frustrationstoleranz.
Okay, auch komplett neu.
Komplett neu.
Ja, ich hätte natürlich sowas wie Durchhaltevermögen und so, aber come on. Ja,
come on, Frustration. Sehr
ja,
gut.
Also das braucht man. Das kennt ihr auch. Ne? Man kriegt so viele Neins, ne, am Tag und so viele Leute, auch bei mir auch natürlich viele, die mir mein Business erklären wollen, die mir die Welt erklären wollen. Und dann braucht man schon so ein Frustrationsteil. Ich würde sogar gepaart mit einer gesunden Selbstironie und Humor. Also Humor ist immer was mich rettet. Ja.
Sehr gut. Tijen, vielen, vielen Dank, dass du dir extra die Zeit genommen hast.
Danke ja, vielen, euch, vielen Dank. War super.
Bis bald.
Bis bald.
Mach's gut. Ciao.
Tschüss.
Das war wirklich eine super spannende Folge, aus der ich mitnehmen werde, dass wir bei Snox und Snox Halting vielleicht schon die ein oder andere Sache richtig machen, jedoch auch vielleicht noch einen langen Weg vor uns haben, was Diversität angeht. Wenn auch ihr ein paar neue Infos aus dem Gespräch mit Tijen mitgenommen habt, dann würden wir uns riesig freuen, wenn ihr der ein oder anderen Person von euren Learnings erzählt und diese Folge weiterempfehlt.
Und nächsten Montag dreht sich bei uns alles um das Thema Amazon. Endlich mal wieder. Ich habe richtig Bock drauf. Und wir haben nämlich eine Folge aufgenommen. Ein bisschen ungewöhnlich, aber wir haben eine andere Amazon-Agentur eingeladen. Und zwar den lieben Moritz Heller von eFlay AMZ. Und in dieser Folge geht es sehr, sehr, sehr pragmatisch drum, wie funktioniert Amazon eigentlich heute? Lohnt es sich noch, mit Amazon FBA anzufangen? Und es war so ein bisschen ein Showdown. Was hat Snoxalting für Tipps? Was hat eFly für Tipps? Also von beiden das Beste. Und das gibt's nächsten Montag. Also schaltet ein. War eine absolut geile Folge. Und ich freue mich, wenn sie draußen ist.
Snoxalting Podcast. Das Why Not für dein Business. Jeden Montag, überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert am besten jetzt den Kanal, damit ihr keine Folge mehr verpasst und lasst uns auch eine Bewertung da. Wir freuen uns.
Dieser Podcast wird präsentiert vom Team Snox.